Nur Schwerpunkte setzen, es ist unmöglich, das auch nur annähernd erschöpfend zu behandeln. Aber ich hoffe, dass ich auch Anregungen geben kann für persönliches Weiterarbeiten, weiter darüber nachdenken und das weiter zu entfalten und anzuwenden in der eigenen örtlichen Situation. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, wie die Apostel in Gemeinden, die sie gegründet hatten, Älteste einsetzen. Wir lesen zum ersten Mal davon in Apostelgeschichte 14, Vers 23. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an welchen sie geglaubt hatten. Diese wurden mit der Führung der örtlichen Gemeinde betraut. Nun, was die Apostel taten, das, was Gott hier wirkte, steht nicht losgelöst von all seinem Handeln in der Heilsgeschichte, sondern stimmt mit all den Grundsätzen göttlichen Handelns, wie wir es gesehen haben, seit der Schöpfung und durch die ganze Geschichte Israels hindurch, steht damit in Übereinstimmung. Also es werden nur solche Führer sein können, die erstens von Gott dazu legitimiert sind, also von Gott dazu berufen. Und damit sie dieser Berufung auch entsprechen können, werden sie von Gott auch befähigt. Und das muss man erkennen, dass solche auch qualifiziert sind. Nun, wir wundern uns ein wenig vielleicht, dass hier Gemeinden, die einige Monate alt waren, bereits Älteste bekamen. Das wird bei uns so nicht möglich sein, dass nach so kurzer Zeit schon Älteste eingesetzt werden. Nun, wir dürfen nicht vergessen, die Apostel hatten besondere Aufgaben, besondere Vollmachten, es waren besondere Umstände. Aber etwas wird hier ganz deutlich. Es war nicht die Gemeinde, welche sich die Ältesten aussucht und wählte, sondern der Apostel. Also hier sind es Paulus und Barnabas. Sie haben gewählt, hier steht das Wort gewählt. Natürlich nicht eigenmächtig, sondern Gott hat sie gewiesen, geführt und sie haben bestimmt, der Bruder sind Älteste. Also dieser Vers ist ganz sicher kein Beleg dafür, dass man in der neutestamentlichen Gemeinde die Gemeinde wählen lässt. Von Gott berufen durch die Apostel, allerdings aber von Gott geht der Ruf aus, er ist es, der sie einsetzt. Ich will nur im Vorbeigehen an noch ein alttestamentliches Vorbild erinnern. David ist der von Gott gesalbte König, der König nach dem Herzen Gottes, und unter David erst beginnt das von Gott gewollte Königtum in Israel. Nach seinem Tod oder kurz vor seinem Tod wird erstmals die Nachfolgefrage aktuell. Wer soll David auf den Thron folgen? Das wird uns sehr ausführlich beschrieben in 1. Könige 1. Und dort wird einmal mehr dieser Grundsatz bestätigt. Es wird nicht der König, der es will, sondern der, den Gott dazu bestimmt hat, den Gott erwählt hat. 1. Könige 1. Zuerst steht ein Adonija auf in Vers 5 und sagt, ich will König werden. Und es wird uns dann ausführlich beschrieben, wohin das führt mit Adonija. Er wird auch nicht König, sondern Salomo, weil Salomo von Gott dazu ausersehen ist. Davon lesen wir in 1. Zweiter Chroniker, Kapitel 29, Vers 1. Und der König David sprach zu der ganzen Versammlung: Salomo, mein Sohn, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Und so lesen wir im Neuen Testament, dass es nicht Menschen waren, die bestimmten, wer Älteste sind, und schon gar nicht die Ältesten selbst, die einfach sagten, ich bin es und ich will es sein, oder ich habe einen genug großen Anhang, ich habe genügend Stimmen in meinem Rücken, sondern solche wurden Älteste, die der Geist Gottes eingesetzt hatte. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Paulus spricht zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Nun, bereits als die Apostel einen Nachfolger für Judas suchten, haben sie nicht einfach sich umgesehen und gedacht, das wäre ein ganz patenter Kerl, der kommt in Frage, also er soll den Platz des Judas ausfüllen, sondern auch sie lassen sich genau so führen, wie wir es im Alten Testament gesehen haben. Der Betreffende muss von Gott legitimiert sein und er muss qualifiziert sein. Apostelgeschichte 1 lesen wir von beiden Dingen. Qualifikation und Legitimation. Zuerst Qualifikation wird hier zuerst genannt. Apostelgeschichte 1, Vers 21. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, also mit uns gegangen, jemand, der über Jahre sich bewährt hatte, mindestens 3 Jahre waren das ja hier, mit uns gegangen in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, also in der ganzen Zeit, beständig, anfangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an welchem er von uns aufgenommen wurde. Von diesen muss einer ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Das sind lauter Qualifikationen, die genannt werden, aber das genügt noch nicht. Es kommen verschiedene in Frage. Hier werden 2 genannt, die den Qualifikationen genügen, äußerlich. Das entscheidet die Frage aber noch nicht. Jetzt müssen sie beten, damit die göttliche Legitimation deutlich wird. Vor Pfingsten noch haben sie das durch das Los entscheiden lassen. Aber wir sehen, sie begreifen, es ist nicht menschliche Wahl, auch nicht Auswahl aus den möglichen, die in Frage kommen, sondern Gottes Wahl. Das ist ganz entscheidend. Apostelgeschichte 1 heißt es dann also weiter, Vers 24, und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskündiger aller, das heißt, der, der ins Herz hineinsieht, denn wir werden nachher das noch sehen, anhand der Listen in 1. Timotheus 3 und Titus 1, denn es mögen verschiedene den äußerlichen Bedingungen mehr oder weniger genügen, aber die Herzen, die kennt nur Gott. Und so beten sie zum Herzenskündiger aller, der auch in den Herzen die Qualifikationen sieht. Und dann vor allem, er muss erwählen. Zeige von diesen beiden den einen, den du auserwählt hast. Bei Salomo wird das auch, nach Kapitel 1, 1. Könige 1, hatten wir die Wahl, göttliche Wahl. Gott hatte Salomo erwählt, darum durfte nur Salomo David auf den Thron folgen. Und dann haben wir in 1. Könige 2 die Qualifikationen. 2 und 3, die Qualifikationen für den von Gott erwählten. Ich nenne das jetzt nur, ihr müsst das einfach für euch nachlesen. Er hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Er muss als König die Gerechten belohnen und die Gottlosen bestrafen, also das Böse richten und das Gute fördern. Das kann man ganz allgemein umreißen als die Aufgabe eines Führers. Das Gute, das Gottgewollte fördern und das Böse abweisen, verurteilen, richten. Und so gibt David dem Salomo, bevor er stirbt, gibt er ihm die Aufgabe, du musst Joab, du musst Simei, du musst diese beiden für ihre Bosheit strafen. Und du wirst in deiner Weisheit einen Weg finden, es auch so zu tun, dass es gerecht ist. Und du sollst den Barzillai, den Gileaditer, ihn sollst du belohnen für das Gute, das er getan hat. Also Gutes fördern, Böses verurteilen. Das muss der Führer können. Und dann stellt sich die Frage, wer ist hiezu tüchtig? Und das wird in 1. Könige 3 wird genau diese Frage beantwortet. Wer vermag so etwas? Und Salomo erscheint vor dem Herrn, das heißt, der Herr erscheint ihm, und Salomo spricht dann zum Herrn und sagt ihm, ich bin wie ein kleiner Knabe vor dir. Ich bin völlig überfordert bei dieser Aufgabe. Ein großes Volk, es ist Gottes Volk, es ist dein Volk. Ich weiß nicht ein- und auszugehen. O Gott, gib Weisheit, dass ich das tun kann, wozu du mich berufen hast. Und das Gebet wird erhört. So wird er also durch Gott auch ausgerüstet und befähigt. Nun, ich tippe das alles nur an, Anregungen vielleicht für euch, das einmal etwas näher zu untersuchen. Es lässt sich hervorragend und mühelos anwenden auf unsere Umstände. Welche Männer sollen Älteste sein und dass sie eine bestimmte Aufgabe haben und zu dieser Aufgabe auch befähigt, qualifiziert sein müssen. Das hat mich besonders berührt bei Salomo. Wir müssen uns einmal in seine Lage hineinversetzen. Gott erscheint ihm und sagt ihm, Salomo, du darfst wünschen, was du willst. Nun, kaum etwas bringt so ans Tageslicht, was in unserem Herzen ist, wie eine solche Möglichkeit. Du kannst einmal wünschen, was du willst. Und das Schöne ist, Salomo braucht nicht lange Bedenkzeit, dass er dem Herrn sagt, komm morgen wieder, ich muss mir das gut überlegen. Und das zeigt das in seinem Herzen, das die ganze Zeit schon da war. Er merkte, ich brauche Weisheit von Gott. Du musst mir Weisheit geben. Und darum bittet er, dieses eine, gib mir Weisheit. Und das zeigt, wo sein Herz war, wie sein Herz schlug. Und er erkennt auch seine völlige Unfähigkeit. Das hat mir auch so gefallen, wie er sagt, ich bin wie ein kleiner Knabe. Und wir haben das ja gesehen, dass jemand, der viel von sich hält, der eingebildet ist, sich selbst für groß und weiß und stark ansieht, nicht, auf alle Fälle noch nicht qualifiziert ist für eine Führungsaufgabe. Älteste, einmal zu den Begriffen Älteste. Älteste in alttestamentlicher Zeit, der Begriff Ältester ist der Sprache des Alten Testaments entnommen. Wir lesen im Alten Testament davon, dass die ältesten Männer waren mit Führungsaufgaben vertraut im Alten Testament. 4. Mose 11, 16 oder 5. Mose 27, 1. Dort kommen diese Ausdrücke vor. 5. Mose 27, 1, Mose und die Ältesten von Israel geboten dem Volk und sprachen. Wir sehen, dass sie also im Zusammenhang mit Mose Autorität haben. Älteste, das hebräische Wort Ältester, Sarken, bedeutet eigentlich der Bärtige. Der Bärtige, ja, Sarken, und zwar, das liegt auf der Hand, woher diese Bezeichnung kommt. Der Mann mit Bart ist oder das, der Bart ist das Zeichen des Mannes und dann stand das auch für den Gereiften, für den älteren Mann, besonders wenn er einen so schönen weißen Bart hat wie der Bruder hier, vorne wie Helmut. Dann nannte man ihn ganz sicher einen Sarpen. Nun, im von Gott Israels gefügten, jetzt verwende ich ein Wort, das heute zum Schimpfwort geworden ist, das Volk Gottes, Israel, war patriarchalisch gefügt, wirklich. Das heißt, dass Männer, Väter, die natürlichen, gottgegebenen Autoritäten waren. In den Familien, in den Sippen, war der gereifte Mann die natürliche Autoritätsperson und dieser Ausdruck, wird im Neuen Testament verwendet für solche, die in der christlichen Gemeinde führen, vorstehen. So erinnert also der Ausdruck Ältester, wie es das Wort ja schon sagt, an eine gewisse Mindestreife. Und so wird ein Ältester ganz sicher jemand sein, der schon etliche Jahre gläubig ist, aber auch etliche Jahre schon auf dem Buckel hat, auch Lebensjahre. Nun, es gibt natürlich auch Situationen, Umstände, da muss man vielleicht auch Jüngere dazu berufen. Ich rede jetzt einfach vom normalen Bild. Es ist sicher auch kein Zufall, dass in der jüdischen Synagoge der Mann ab 30 als alt und reif genug galt, das war nicht die einzige Qualifikation, aber als alt genug galt, der musste mindestens 30 Jahre sein, um in der Synagoge lehren zu dürfen, lesen und das Gesetz auslegen zu dürfen. Und so ist es kein Zufall, dass der Historiker Lukas darauf Wert legt, zu vermerken, der Herr Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Das heißt, dass er sich einfach den Erwartungen und den Gepflogenheiten der Juden anpasst. Es wäre äußerst anstößig gewesen für diese älteren Männer mit ihren langen weißen Bärten, wäre da ein 22-Jähriger gekommen und hätte sie lehren wollen. Das hätten sie als äußerst anstößig empfunden. Und so ist es kein Zufall, dass der Herr seinen öffentlichen Dienst erst mit 30 Jahren anfing. Das griechische entsprechende Wort für Älteste lautet Presbyteros. Das bedeutet buchstäblich Älterer. Auf Deutsch verwenden wir einen Superlativ, Ältester, aber auf Griechisch ein Älterer. Auf Englisch übrigens auch, Elder, sagt man ja. Nicht Ältest, Elder. Und so auch im Griechischen, ein Älterer heißt das eigentlich. Das ist ein Ausdruck, der aus dem griechischen Alten Testament übernommen wurde. Also das Wort Presbyteros kommt vor in Joel 2,28, das zitiert wird in Apostelgeschichte 2,17. Wir finden in 1. Timotheus 4,14 das Wort Ältestenschaft, griechisch Presbyterion. In der Kirchensprache ist das zum Presbyterium geworden, der Presbyter und das Presbyterium. Nun weitere Bezeichnungen. Älteste eben Hinweis auf Reife, auf Besonnenheit, auf geistliche Urteilsfähigkeit. Und solche gewinnt man natürlich nicht von heute auf morgen, sondern erst nach doch einigen Jahren der Proben und der Prüfungen. Dann eine weitere Bezeichnung, die verwendet wird für die gleiche Person, ist Aufseher. 1. Timotheus 3. Hier wird Aufseher verwendet. Aufseherdienst. Und dann Vers 2, der Aufseher, griechisch Episkopos, daraus ist der Bischof geworden. Nun, das Wort Episkopos heißt jemand, der von oben einen gewissen Überblick hat. Nicht, dass er von oben herab die anderen anschaut, aber dass er einen Überblick hat. als ein Aufseher. Skopein heißt Sehen und Epi heißt Auf, also ein Episkopos ist jemand, der mit Weitsicht ausgestattet ist, jemand, der umsichtig ist, umsichtig geworden ist, weil er in der Schule Gottes gelernt hat, durch Gottes Wort und durch Gottes Geist gelehrt ist und so befähigt ist, die örtliche Herde, in der er zusammen mit anderen, zwei oder mehr anderen, den Dienst tut, indem er also befähigt ist, Gefahren zu erkennen, wenn sie heranziehen, Tendenzen zu erkennen, bevor sie schon sich zu Nöten und zu nicht mehr rückgängig zu machenden fatalen Irrtümern entwickelt haben, also Tendenzen schon früh zu erkennen und entsprechend zu handeln. Aufsicht, Umsicht, Weitsicht. Dann heißen Älteste auch Führer, Apostelgeschichte 15, Vers 22. Apostelgeschichte 15, Vers 22, obwohl der Ausdruck hier Führer nicht unbedingt heißen muss oder beschränkt sein muss auf Älteste in örtlichen Gemeinden. Es kann sicher jemand auch als ein Führer unter den Brüdern gelten, auch wenn er einen überörtlichen Dienst hat und nicht direkt Ältester einer örtlichen Gemeinde ist. Aber auch Älteste sind Führer. Apostelgeschichte 15, Judas, genannt Barsabbas und Silas, Männer, welche Führer unter den Brüdern waren. Das griechische Wort heißt hegumenoi, das ist ein Partizip und bedeutet Führende. Und das gefällt mir darum besser, weil das Schwergewicht mehr auf ihr Tun legt, nicht auf die Position. Wenn wir sagen Führer, denkt man mehr an seine Stellung, seine Position. Wenn man sagt Führender, denkt man an das, was er tut. Und darauf kommt es an. Nicht auf Position, nicht auf Amt, sondern auf das Werk, auf die Arbeit, die jemand tut. Also Führende, Hegumenoi. Apostelgeschichte 15 war das. Dann Hebräer 13. Dort wird dieses Wort dreimal verwendet für die Führer der örtlichen Herde. Hebräer 13, 7. Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Und hieraus entnehmen wir, dass jene, die das Wort Gottes verkündigen, lehren, Menschen kommen durch sie zum Glauben, die also den Grund einer örtlichen Gemeinde legen, dass sie die normalerweise die gegebenen Führer schon sind. Und dann Vers 17, gehorcht euren Führern, das können dann solche sein, die später eingesetzt wurden, werden Führer genannt wiederum. Vers 24, grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Sie führen also, das heißt, dass sie der Herde vorangehen. Sie sind nicht Kommandeure. Wenn Älteste zu Kommandeuren degenerieren, wird sich die Herde bald zerstreuen. Älteste müssen vorangehen. Das heißt vorangehen, indem sie auch den Kopf hinhalten, wo es heiß wird. Indem sie auch bereit sind, Widerstand, Anfeindung anzunehmen, dem entgegenzutreten. Indem sie vorangehen als Vorbilder in Jüngerschaft, in Selbstverleugnung, in Ausharren, in Bescheidenheit, in Demut, in Reinheit, Vorbilder der Herde. Und so können sie die Geschwister ermuntern, ihrem Beispiel zu folgen, ihren Glauben nachzuahmen. Gehorcht euren Führern, sagt der Hebräerbrief, und das Ende ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Das ist eine starke Ermunterung, wenn man Vorbilder sieht, ihren Glauben nachzuahmen. Dann heißen sie auch Vorsteher. in 1. Thessalonicher 5, Vers 12. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Oder 1. Timotheus 5, 17, die Ältesten, welche wohl vorstehen. Also Älteste sind auch Vorstehende. Sie heißen Vorstehende, weil sie nicht nur vorangehen, sondern weil sie auch stehen. Das heißt, standfest sind. Stehen den Grund, den Boden, auf dem sie stehen, nicht verlassen. Sie sind willens, von Gott befähigt, Lasten zu tragen, feindlichen Angriffen zu trotzen, den Boden zu halten, die Lehre zu bewahren, zu stehen. Dem Druck Satans, dem Druck der Welt, dem Druck des Zeitgeistes zu trotzen, stehen. Darum Vorsteher. Jetzt einiges, nachdem wir gehört haben von den Bezeichnungen, die etwas sagen über das Werk der Ältesten, einiges zu Legitimation und Qualifikation. Legitimation haben wir schon genügend gehört. Ich will jetzt keine weiteren Stellen mehr anführen. Zur Aufgabe gerüstet, Qualifikation. Natürlich muss der zu diesem Dienst berufene sittliche und geistliche Eigenschaften besitzen, die ihn dazu passend machen. Beides, geistliche Eigenschaften, also sein Glaube, seine Demut, sein Gehorsam, seine Unterwürfigkeit Gott gegenüber, das sind geistliche Eigenschaften. Diese müssen aber auch ihre Entsprechung finden in sittlichen Eigenschaften, das heißt in einem Wandel, der wahrnehmbar ist und der auch beobachtet wird. Und zwar nicht nur beobachtet wird von den Geschwistern am Ort, die sehen das, sondern auch beobachtet wird von der Welt. Ich möchte zuerst 1. Thessalonicher 5 aufschlagen, hier einige Punkte hervorheben. 1. Thessalonicher 5. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, seid in Frieden untereinander. Das Erste, worauf wir hier unser Augenmerk richten, ist, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten. Daran erkennt man einen Ältesten, dass er ein Arbeitender ist. Dass er durch Fleiß, durch Ausharren, durch Beständigkeit auffällt, dass er sich vor keiner Mühe scheut. Brüder, die immer aufrechnen, was sie getan haben, was andere nur getan haben, die sind mir immer suspekt. Die sagen, jetzt habe ich nur so viel gemacht, ja, soll auch mal was machen. Wer ein Vorbild sein will und der Herr, der vorstehen will, muss im Arbeiten ein Vorbild sein, im Fleiß, im Ausharren, ohne aufzurechnen. Ja, der denkt schon gar nicht daran. Der freut sich daran, dass er überhaupt vom Herrn gewürdigt wird, in seiner Sache arbeiten zu dürfen, arbeitet aus Liebe zu den Geschwistern zur Herde und vergisst ganz, wie viel er getan hat. Und rechnet nicht auf, wie viel er getan hat und der getan hat. Schielt auch nicht nach Anerkennung und Lohn, sondern arbeitet. Und von solchen spricht hier Paulus, dass sie vorstehen und zwar im Herrn vorstehen. Im Herrn vorstehen heißt, dass sie durch ihr Vorstehen die Sache des Herrn fördern. Er konnte sogar sagen, und das ist einer der bewegendsten Worte im Mund des Herrn in den Evangelien, wo er seinen Jüngern sagt, in Lukas 22, Vers 27, Lukas 22, Vers 27, wer ist größer, der zu Tische liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tische liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Er, der Sohn Gottes, der ewige Gott, wahrer Mensch, er sagt diesem Haufen von Fischern, bescheidenen Männern bescheidener Herkunft, Sündern von Natur, denen sagt er, ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. So ist er vorgestanden, die euch im Herrn vorstehen. Der Herr eiferte nie um seine eigene Sache, auch nicht um seinen Namen, sondern der Eifer um das Haus Gottes und um die Ehre seines Gottes verzehrte ihn. Johannes 2, 17. Und die euch zurechtweisen, Vers 12, die euch vorstehen und euch zurechtweisen. Daran erkennt man einen Ältesten, auch jemand, der Ältestendienst tut. Er kann zurechtweisen. Das ist nicht leicht. Je nachdem, wie unser Naturell veranlagt ist. Viele von uns sind so veranlagt, dass sie lieber nichts sagen und einfach schweigen und Dinge für sich behalten, weil die unangenehme Konfrontation, weil ihnen das zuwider ist, weil sie sich vor dem scheuen. Andere, die anders veranlagt sind, denen fällt das überhaupt nicht schwer, den Leuten die Kappe zu waschen und ihnen die Ohren lang zu ziehen, eine Standpauke zu halten. Hier steht zurechtweisen. Das heißt, dass sie durch ihren Dienst jemand wirklich zurechtbringen. Und man merkt, dass jemand, der diesen Dienst tun kann, der durch das Zurechtweisen jemand so zurechtbringt, dass er Freude am Herrn, im Herrn erquickt, gestärkt wird, belebt wird, dass sein Glaube gefördert wird. Und wer das kann, und wenn du jemand kennst, der das kann in deiner örtlichen Gemeinde, dann siehst du ein weiteres Merkmal, eine Qualifikation, eines Ältesten, eines Vorstehers. Und dann steht hier im Vers 12, werden die Geschwister ermuntert, sie über die Maßen in Liebe zu achten, davon will ich jetzt nicht reden, um ihres Werkes willen. Ihr Werk, das sie tun, nicht ihres Amtes willen. Also gerade wenn man von diesem religiösen Hintergrund kommt, der Amtsträgerkirche, dann muss man da gründlich umdenken. Der Älteste hat nicht ein Amt. Und man soll ihn nicht seines Amtes willen ehren. Hier steht, liebt ihn um seines Werkes willen. Für die Arbeit, die er tut. Für den Dienst, den er tut. Dann finden wir eine schöne Folge eines solchen Dienstes. Seid in Frieden untereinander. Und daraus entnehme ich, dass ein Ältester auch daran erkannt wird, dass durch seinen Dienst die Gemeinschaft der Geschwister untereinander gestärkt wird, dass der Friede durch seinen Dienst gefördert wird. Es gibt solche Charaktere, wir kennen alle solche Charaktere, die wirken einfach polarisierend. Wo sie auftreten, wo sie sind, wirken sie immer polarisierend, um sie entstehen immer zwei geschiedene Lager. Ein Ältester sollte nicht so sein. Ich bin davon überzeugt, es gibt Brüder, die ohne fleischlich oder eigensinnig zu sein, oft ist das nämlich Grund von, also Auswirkung einfach von Fleischessinn, von Fleischlichkeit, wenn Leute überall polarisierend wirken. Es muss es aber nicht sein. Propheten waren auch polarisierend. Ein Prophet wirkte durch seinen Dienst polarisierend. Aber ich denke, ein Ältester sollte jemand sein, an dem man merkt, dass er die Herzen Gott unterwirft und dass er so durch seinen Dienst den Frieden unter den Geschwistern fördert. Nicht Zerwürfnis und Unfrieden von ihm ausgeht. Dann einige Beobachtungen zu 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7. Und ich will hier nicht auf alle einzelnen Ausdrücke eingehen. Wir hätten sonst fast alle 7 Stunden dafür gebraucht, wenn wir jetzt alles im Einzelnen hätten beleuchten wollen von den Qualifikationen. Ich will nur einige mir wichtig erscheinende Beobachtungen anstellen. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Warum muss Paulus das sagen, habe ich mich gefragt. Weil offensichtlich in den Tagen der Apostel und in der Zeit, wo Timotheus dort in Ephesus war, der Dienst und die Arbeit des Ältesten gar keine begehrte Sache war. Man sah es ihnen an, dass es verbunden ist mit Arbeit, mit Mühe, mit Leiden, mit Nachstellungen, mit Unterstellungen, mit Feindschaft. Und da muss Paulus sagen, es ist ein schönes Werk trotzdem. Für das Fleisch nicht schön, nein. Es ist ein schönes Werk. Es gibt nichts Schöneres und Größeres doch, als dem Herrn und seinem Volk dienen zu dürfen. Das sagte ich gestern schon, das Werk ist schön, das Trachten ist nicht immer schön und die Umstände können sich so ändern und die änderten sich dann im Lauf schon des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, dass es mit Ehre, mit Ansehen, mit Einfluss verbunden war, ein Aufseher zu werden. Und das führte natürlich dazu, dass sehr viele danach trachteten, die nicht die Ehre und Gottes und das Wohl der Herde suchten, sondern einfach einen Posten suchten. Nun, es werden eine Reihe von Qualifikationen genannt, erwähnt, an denen wir erkennen können, ob jemand in Frage kommt. Es heißt hier, der Aufseher nun muss untadelig sein. Das griechische Wort für untadelig lautet anepileptos. An Epileptos, Epilambano, das heißt ungefähr so viel wie jemandem etwas vorhalten können. Jemandem etwas vorhalten. Untadelig bedeutet nicht sittlich vollkommen, denn das ist niemand, solange wir hier sind, auf dieser Erde. Da versagen wir immer wieder, ein Jakobus schreibt, wir alle strauchen oft. Nicht sittlich vollkommen, sondern es bedeutet keine Handhabe zu gerechtfertigtem Tadel bieten. Jemand, der sich sittlich so anstößig benimmt, dass er gerechtfertigten Grund bietet, dass man einfach sagt, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist gemeint. Und dann werden einige Dinge genannt, die man auch sofort feststellen kann. Man merkt, dass ob jemand das Geld liebt, geldliebend ist. Man merkt das, ob jemand dem Wein ergeben ist. Im Mittelmeerraum war und ist das wichtig. Und ich bin viel in Italien, oft in Italien, und dort gibt es zum Mittagessen und zum Abendessen immer Wein, jeden Tag. Nun, ich trinke meistens ein halbes Glas mit Wasser verdünnt. Ich erinnere mich gut an einen Vortrag von einem Bruder, der hat einmal gesprochen über Mäßigkeit, ein Ältester in einer italienischen Gemeinde. Dann hat er auch diesen Punkt angesprochen. Ja, ein Glas, aber warum zwei, drei? Und es gibt dort Christen, sind Christen und die sind ordentliche Familienväter und machen also in jeder Beziehung einen guten Eindruck, aber die trinken einfach zu viel Wein. Die trinken 4, 5 Gläser zu jedem Essen. Ja, ich habe das etliche Male gesehen. Und ich meine, hier steht ganz einfach, wer so viel Wein trinkt, sollte nicht ältester sein. Das sind Dinge, die kann man feststellen. Weil das anstößig ist, ist anstößig. Das heißt nicht, dass der Bruder sonst irgendwie, dass er irgendwie schief oder komisch wäre, aber das ist anstößig. Und daran kann ein Ungläubiger Anstoß nehmen, kann ein Junggläubiger Anstoß nehmen, kann überhaupt ein Gläubiger Anstoß nehmen. Also er darf nicht eine offenkundige Handhabe bieten, wo man einfach sagen muss, das ist nicht in Ordnung. Nicht viel im Wein ergeben. Steht hier nicht, er darf keinen Wein trinken, aber dem Wein nicht ergeben sein. Nicht streitsüchtig. Das sind alles Dinge, die man merkt. Und jetzt zum Schluss möchte ich nur das hier sagen, also zum Schluss dieses Gedankens. Er muss ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind. Also das ist hier der Haupttenor in dieser ganzen Liste. Er darf nicht durch seinen Wandel, durch sein Gebaren oder durch Gewohnheiten, die er hat, Anstoß erregen. Weder bei den Geschwistern in der Gemeinde, noch bei denen, die draußen sind. Und darum darf er auch nicht geschieden sein und darf auch nicht polygam sein. Weil das anstößig ist. Also es soll ja immer noch so sein, oder es ist ja noch so, in den Vereinigten Staaten kann keiner Präsident werden, wenn er geschieden ist. Das wird ihm einfach nicht verziehen. Er muss auch darin einfach ein Vorbild sein. Und wenn das schon in weltlichen Geschäften und Weltmenschen anstößig ist, dann doch umso mehr im Haus Gottes. Und darum muss ein Ältester auch darin einfach über jede Klage, mögliche Klage erhaben sein. Das bedeutet untadelig. Ich möchte gerade zu diesem letzten Punkt, Bemerkungen von drei Bibelauslegern geben. Er muss ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind, auf dass er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels verfalle. Dazu schreibt William MacDonald in seinem Kommentar zum Neuen Testament, also der wird ja deutsch übersetzt, aber ich glaube, ist in der Übersetzung deutsch noch nicht so weit gediehen. Ja, dann ist das jetzt also deutsch auch draußen. Also ich lese jetzt einfach meine Übersetzung vor. Ja, aber nicht bis Offenbarung. Ja, eben das sage ich. Nur die erste Hälfte. So. Gut, also ich lese, was er dazu schreibt. Er schreibt Folgendes. Ein Aufseher ist jemand, der ein gutes Zeugnis haben muss an seinem Wohnort. Die draußen sind ungläubige Nachbarn. Ohne dieses gute Zeugnis wird er zum Gegenstand der Beschuldigungen der Leute und der Schlinge des Teufels. Die Klagen können von Gläubigen oder Ungläubigen kommen. Der Fallstrick des Teufels ist die Falle, die der Teufel solchen stellt, deren Leben nicht mit ihrem Bekenntnis übereinstimmt. Hat er einmal jemanden in dieser Falle gefangen, gibt er ihm dem Spott, dem Hohn und der Verachtung der Leute preis. Und wir wissen, wie schmerzlich es auch für uns ist, wenn man von christlichen Führern hört, die in öffentlichen Skandal gefallen sind. Das ist sehr schmerzlich. Für den Betreffenden und auch für das Zeugnis. Ungeheuer schädlich. Und darum darf ein Ältester einfach nicht in solchen Dingen irgendwie zweifelhaft sein. Spurgeon schreibt, obwohl er nicht direkt nur von Ältesten spricht, aber betrifft auch Älteste, offene Unmoral ist in den meisten Fällen ein fatales Zeichen dafür, dass Gnade zum Dienst nie da gewesen war. Und dann sagt er, das ist so eine englische Redensart, Caesar's wife, also Caesars Gattin muss über allen Zweifel erhaben sein. Und es darf keine hässlichen Gerüchte über einen zum Dienst nicht passenden Wandel geben. Ansonsten die Hoffnung sehr gering ist, dass jemand je überhaupt nützlich sein werde. Und dann zitiere ich Richard Baxter, einen alten Puritaner. Er schreibt hat ein Buch geschrieben über The Reformed Pastor heißt dieses Buch, da stehen ganz interessante Dinge drin. Habt Acht auf euch selbst, weil der Versucher seine ersten und schärfsten Angriffe auf euch richten wird. Ach, was für ein Sieg bedeutet es ihm, wenn er einen Diener faul und ungetreu machen kann. wenn er ihn zur Habsucht verleiten oder in einen Skandal locken kann. Er wird sich dann gegen die Gemeinde rühmen und sagen, das sind eure heiligen Prediger, da seht ihr, wie genau sie es selbst nehmen und wohin das sie bringt. Also, ein gutes Zeugnis gegenüber denen, die draußen sind. Und dann möchte ich noch etwas sagen über den Zusammenhang, der besteht zwischen dem häuslichen Leben eines Ältesten und dem Ältestendienst. Es heißt hier, er muss dem eigenen Hause wohl vorstehen. Wir müssen das Schwergewicht auf zwei Dinge legen, auf wohl vorstehen. Er muss wohl vorstehen, das heißt seine Frau lieben, seine Frau ehren, wie es die Apostel sagen, wie es die Apostel lehrten. Jemand, der seine Frau liebt, und das merkt man im Umgang von Mann und Frau miteinander, man merkt das, wie sie einander begegnen, wie sie einander ehren, lieben, achten, das sieht man. Ein Mann, der seine Frau nicht liebt und ehrt, kann nicht, soll nicht Ältester sein. Jemand, der seine Frau liebt, bei dem glaube ich auch, dass er die Herde liebt. So wie Christus die Herde geliebt hat. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Also jemand, der wohl vorsteht, aber er muss auch vorstehen. Er muss wohl vorstehen. Das heißt, er muss auch ganz eindeutig das Haupt der ehelichen Gemeinschaft sein. Ganz eindeutig. Das muss auch erkennbar sein. Ein Ältester, bei dem man merkt, dass er seiner Frau gehorcht und das tut, was seine Frau ihm sagt, dass er in der Ältestenstunde, wenn sie sich treffen, was für Meinungen er dort vertreten muss, ist eine Katastrophe. Denn entweder wird das Folgendes nach sich ziehen, dass er entweder immer quer steht zu den übrigen Ältesten, weil da ein fremder Wille dann hineinwirkt, oder aber, wenn er sich durchsetzt, dann ist es seine Frau, die die Gemeinde regiert. Und das kommt vor. Das kommt vor. Und darum ist es so wichtig, wohl vorstehen, dass er seine Frau liebt, ehrt, aber vorstehen. Er muss der Vorsteher auch in der Familie sein. Das muss deutlich sein. Und dann ein Wort über die Frauen. Es heißt in Kapitel 3, im Vers 11, die Frauen desgleichen. Wahrscheinlich ist hier gemeint, ich nehme das an, viele Ausleger nehmen das an, dass gemeint sind die Frauen der Ältesten unter Diakone. Also dass auch ihr Zeugnis, ihr Wandel, ihr Glaube von ebenso großem Gewicht ist, wie der Glaube, der Wandel und das Zeugnis des Mannes, der den Ältestendienst tut. Und das leuchtet auch sofort ein, wie Mann und Frau, die in dieser engsten Gemeinschaft miteinander leben, wie sie auch in den geistlichen Dingen und im Dienst und in der Verantwortung des Mannes eines Sinnes sein müssen. Das kann ich sagen als Zeugnis, dass ich meiner Frau unwahrscheinlich viel verdanke. Also ich sage das, ich habe das wiederholt gesagt und ich stehe dazu, dass den Dienst, den ich tue seit einigen Jahren, dass ich den überhaupt tun kann, verdanke ich meiner Frau unwahrscheinlich viel. Also nicht nur, dass sie treu hinter mir steht und das unterstützt und dass wir gemeinsam beten, sondern auch, sie hat mir so vieles beibringen können, so vieles gelernt im Zusammenleben mit ihr. Es ist von allergrößtem Gewicht, dass Mann und Frau gemeinsam dem Herrn dienen. Ich möchte hier aus einem alten Brief etwas vorlesen. Und zwar ist es ein Brief, den John Nelson Darby schrieb an eine Ehefrau, kurz nachdem sie einen Mitarbeiter, der zwar nicht Ältester war, er war ein Bruder in überörtlichem Dienst, der gereist ist, evangelisiert ist, wohl auch Gemeinden gegründet hat. Und er schreibt hier in einem Brief an die Frau eines Mitarbeiters: Sie werden ein Segen für ihren Gatten sein, um ihn zu stärken und zu trösten und zu ermuntern, um für ihn zu beten in den Anspannungen und Prüfungen, die seinen Dienst begleiten. Aber versuchen Sie nicht, seine Energie zu vermindern. Eine Frau möchte manchmal ihren Ehemann für sich selbst haben. Und wenn ihr Ehemann ein Arbeiter des Herrn ist, ist das ein großes Übel. Die Frau eines Arbeiters des Herrn muss sein Werk und seine Arbeit über sich selbst stellen, oder vielmehr, sie sollte sich selbst damit eins machen. Aber dies ist nur möglich, wenn sie mit dem Herrn und für ihn lebt. Eine andere Gefahr besteht darin, dass eine Frau will, dass ihr Mann geehrt und angesehen wird. Ein sehr natürlicher Zug, aber ich habe es erlebt, dass Arbeiter dadurch völlig verdorben wurden. Indem die Ehefrau ungute Gefühle in seinem Innern erweckte, weil er nicht die ihm, ihrer Meinung nach, zukommende Bedeutung hatte und sie ihn dadurch gegen andere aufbrachte. Das ist auch eine sehr reale Gefahr und Situationen, die sich oft wiederholt haben. Wir erinnern uns an Michal, die sieht David und die findet, David soll sich doch nicht so entehren vor den anderen. Das konnte sie durchaus nicht verstehen. Und oft wollen Ehefrauen, dass ihre Männer geehrt und geachtet sind. Sie wollen glänzen in ihren Männern. Und wenn ihre Männer ihrer Meinung nach nicht die Ehre bekommen, die ihnen zustünde, wie sie denken, dann bringen sie oft ihre Männer wirklich auf gegen den Herrn, gegen die Brüder und wecken Empörung in seinem Herzen. Also ich habe das erlebt, sehr, sehr handgreiflich und real. Und das ist ein ganz großes Problem. Und darum so wichtig, das eheliche Leben, das Zusammenleben von Mann und Frau, daran wird vieles deutlich über jemand, der Ältester sein kann, sein soll. Nicht ein Neuling, kein Neophytos, griechisch, kein Neugepflanzter. Dazu noch ein Wort. Kein Neugepflanzter, heißt das wörtlich. Ein junger Baum, der grünt so frisch und herzerquickend, aber er ist noch nicht durch Sturm und Dürre erprobt. Wir wissen nicht, wie lange der noch wächst und ob er nicht bei der nächsten Dürre verwelkt. Also nicht ein frischer Trieb, so quickend er ist. Er muss gereift sein. Ich lese hier noch ein Wort von Spurgeon. Sollten wir als Nation gefordert sein, Haus und Herd zu verteidigen, würden wir nicht unsere Jungen und Mädchen mit Schwert und Gewehr zur Abwehr des Feindes hinaussenden. So darf auch die Gemeinde nicht jeden redegewandten Neuling und unerfahrenen Eiferer aussenden, um für den Glauben zu kämpfen. Die Furcht des Herrn muss den jungen Mann zuerst Weisheit gelehrt haben. Oder er kann noch kein Hirte sein. Die Gnade Gottes muss seinen Geist gereift haben, oder er muss noch warten, bis er mit Kraft aus der Höhe angetan worden ist. Sonst wird er aufgebläht werden. Das griechische Wort aufgebläht, typhoteis, heißt eigentlich mit Rauch erfüllt. Voller Rauch, voller Qualm. Und wenn jemand voller Qualm ist, dann sieht er nicht klar, sieht sich selbst nicht klar, sieht die anderen nicht klar. Auf Deutsch sagt man Dünkel, kommt von Dunkel. Und wer voller Dünkel ist, der sieht auch nicht klar. Der hält sich für groß und die anderen für klein. Und wer so ist, der kann auch nicht führen. Und ein Neuling, ein Junger, steht da in großer Gefahr, so zu werden. Und darum darf ein Neuling, ein Neugepflanzter, nicht ältester Führer sein. Machen wir eine Pause.